Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier wieder versammelt in unserer Podcast-Runde. Von innen nach außen, Struss und Klausen heißen wir. Wir sind ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Und ich bin hier alle paar Wochen dafür zuständig, meine beiden Chefs, Partner und Experten von Struss und Klausen Personal Development zu interviewen. Das ist einmal Ranghild Struss und Johann Klausen mir gegenüber. Normalerweise, wenn wir nicht gerade uns hier über spannende Themen unterhalten, beraten wir sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, Teams, Unternehmen, Privatpersonen. Jeder kann hier zu uns kommen, der wissen möchte, wie seine Persönlichkeit funktioniert und vor allem das immer im Leistungskontext. Genau. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bedürfnisse. Finde ich ein super spannendes Thema, ganz persönlich. Also ich werde heute bestimmt wieder viel lernen. Ich finde es nämlich manchmal gar nicht so leicht, ganz genau zu erkennen, was eigentlich meine Bedürfnisse sind. Also man spürt ja, oder ich spüre manchmal irgendwie, oh, mir fehlt irgendwie was. Aber ist das jetzt ein Bedürfnis oder ist das ein Wunsch? Und wo liegt da eigentlich der Unterschied? Da werden wir heute bestimmt ganz viel drüber lernen. Und es gibt da ja ganz viele kleine und große Themen. Also vielleicht habe ich gerade irgendwie das Gefühl, ich möchte mal raus hier aus der Stadt. Aber ist das dann gleich ein Bedürfnis oder ist das eher jetzt einfach ein aktueller Wunsch? Ich habe auch das Gefühl, dass wir alle irgendwie zwar unterschiedliche Strategien haben, aber im Grunde vielleicht, das werden wir auch heute lernen, ja ähnliche Bedürfnisse dem zugrunde liegen. Also jeder will ja wahrscheinlich irgendwie sich geliebt fühlen, sicher sein und auch so Sachen wie Essen und Schlafen und Trinken. Das wird ja wahrscheinlich bei uns allen ähnlich sein. Wir steigen jetzt direkt mal ein und finden hoffentlich ganz viele Antworten. Ranghild, ich fange immer mit dir an, die uns immer hören, unsere regelmäßigen Hörer, die wissen das schon. Sag uns doch mal, was ist ganz genau ein Bedürfnis?
Also im psychologischen Sinne würde man sagen, dass ein Bedürfnis zu vergleichen ist mit einem Zustand oder einem Erleben von Mangel. Also irgendwas ist nicht so, wie es sein soll und daran angeknüpft ist dann auf jeden Fall der Wunsch, das auch beheben zu wollen. Und das bedeutet aber nicht, dass man, wie du gerade auch in deiner Einleitung schon gesagt hast, immer so ganz genau weiß, was nun eigentlich dieser Mangel ist oder wie sich der Wunsch ausdrücken würde, das beheben zu wollen. Also es gibt auf jeden Fall irgendein Verlangen, eine Motivation, einen Wunsch, den ich habe, zu stillen. Das ist ein Bedürfnis.
Und wie grenzt sich das von einem Wunsch ab?
Also gar nicht unbedingt. Es kann ja eigentlich darauf zurückzuführen sein, dass die Wünsche, die ich habe, um einen bestimmten Zustand zu erlangen, der vielleicht entweder Unlust vermeidet oder Lust steigert, dass da immer ein Bedürfnis auch gleichzusetzen ist. Also ich habe ja dann innerlich das Gefühl, es müsste etwas anders sein und ich will auch gerne, dass es anders wird.
Vielleicht können wir mal ein bisschen aufdröseln, welche Bedürfnisse gibt es denn alles, Johann? Kannst du vielleicht mal weitermachen?
Oh, also du meinst jetzt bei mir selber, oder?
Bei dir, nee. Du kannst dich ja als Beispiel genau, nehmen. Also, unsere Hörer wollen immer gerne ganz viele Beispiele.
Ich habe sehr viele Bedürfnisse, genau. Also ich meine, Ranghild hat ja schon so ein bisschen gestartet, dass natürlich nicht alle Bedürfnisse einem bewusst sind. Und man kann ja auch positiv sagen, dass sobald man irgendwie ein Bedürfnis in einem entdeckt, dass es einem am Laufen hält, überhaupt ja darüber nachzudenken, wie möchte ich etwas gestalten. Und du sprachst ja schon so am Anfang kurz an, es gibt eben so Grundbedürfnisse logischerweise, die fangen natürlich physiologischer Natur an, das sagt man ja auch immer, das hat ja der berühmte Maslow mal irgendwann in die Welt gebracht durch diese Bedürfnispyramide und das ist natürlich klar, dass man irgendwie Essen, Schlaf, Wärme, wie das früher noch war, dass man eben ein Feuer angezündet hat und dann sich eben drumherum gesetzt hat, um sich zu wärmen und dann irgendwie auf die Jagd gegangen ist, das waren ja so die ersten Grundbedürfnisse. Die natürlich heute glücklicherweise häufig gesichert sind. Und wenn wir hier so sprechen über Wachstum und Persönlichkeitsentfaltung und die höheren, Ebenen der Bedürfnispyramide, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass die unterste erstmal gut gesichert ist.
Und man merkt aber auch, wenn man zum Beispiel gerade sich mit, im Job, wenn wir hier unsere Profile besprechen und irgendwie einer hat gerade ganz großen Hunger schon in der Mittagszeit, dann merkt man auch, wie diese Bedürfnisse der ersten Ebene der Pyramide dann doch ganz schön mächtig sind, ne? Weil dann kann man auch nicht mehr weitermachen.
Total. Also deswegen freuen wir uns ja immer an so dynamischen Modellen, dass man das eben nicht so clustert, aber so der Einfachheit halber ist es natürlich ganz gut übersichtlich. Aber eben, wenn jemand hangry wird oder wenn jemand also Hunger hat und gleichzeitig aber noch nichts essen durfte und dann irgendwie in einer Profilbesprechung ein wenig wütender, dann ist natürlich eigentlich ein Grundbedürfnis nicht gestillt, aber gleichzeitig mischt sich das natürlich in die ganze Dynamik ein.
Und wenn jetzt zum Beispiel Leute zu uns kommen und so eine gewisse Unzufriedenheit haben oder zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen irgendwie nicht so erfolgreich waren, wie sie sein wollten, dann vergessen wir auch manchmal, dass vielleicht physiologische Bedürfnisse doch noch eine größere Rolle spielen, auch in unserer Zeit, als das vielleicht auch durch die Maslow'sche Pyramide so dargelegt wird. Weil häufig ist es nämlich so, dass wenn einem irgendwie unwohl ist, auch rein physisch, also wenn man zum Beispiel mit immer zu enger Klamotte zum Vorstellungsgespräch geht und dieses Bedürfnis nach, ich fühle mich in meinem Körper wohl, nicht gestillt ist, dann ist es auch schwierig, die darüber liegenden Bedürfnisse adäquat zu erfüllen. Also man muss nicht unbedingt Hunger leiden, um ein physiologisches Bedürfnis nicht gestillt zu wissen.
Als nächstes kommen, weil was kommt als nächstes auf der Bedürfnispyramide?
Sicherheitsbedürfnisse?
Ja,
ist das eine,
machen wir damit
mal
weiter.
Ist das eine Abfragung? Ist das ein
eine
Test?
Kleine Befragung? Nee, wir gehen mal weiter mit dem Thema Sicherheit. Könnt ihr da unseren Hörern mal Aufschluss geben?
Genau, also nehmen wir mal an, dass alle physiologischen Bedürfnisse einigermaßen gestillt sind und man regelmäßig schläft und gut isst und versorgt ist so auf der körperlichen Ebene und nicht leiden muss. Dann ist es für ein stabiles Leben und auch eben um einen stabilen Selbstwert entwickeln zu können, ganz wichtig, dass es auch eine gewisse Vorhersagbarkeit im Leben gibt. Also dass es auch das innere Gefühl von Kontrolle gibt über das, was in meinem Leben passiert und auch in naher Zukunft passieren wird. Also dass ich nicht ständig sozusagen das Gefühl von Misstrauen, Angst oder übersteigertem Risiko haben muss.
Da finde ich es jetzt zum Beispiel spannend, ist das nicht persönlichkeitsabhängig? Also gibt es nicht Leute, die das auch mögen, so gar keine Kontrolle zu haben? Oder auf der anderen Seite auch Leute, die das extrem wichtig, dringend brauchen?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja für jedes Bedürfnis auch einen Pol, der dem gegenüber liegt. Also das nennt man dichotome Bedürfnisse. Und es gibt auf der einen Seite das Bedürfnis nach Sicherheit und auf der anderen Seite natürlich auch nach Abenteuer, Neuerung, irgendwie Überraschung und Unvorhersagbarkeit, weil das Leben ja vielleicht manchmal auch spannend macht. Und es ist sicher so, dass auf dieser Achse, je nach Persönlichkeitstypus, du eher auf der einen oder eher auf der anderen Seite liegst. Es kann aber auch sein, dass du in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Pole dieser Achsen befriedigen möchtest. Also es sind ja, du hattest das in deiner Einleitung angesprochen, Grundbedürfnisse. Das heißt, jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Sicherheit und aber auch ein Bedürfnis nach Abwechslung. Und wo du da stehst, ist entweder persönlichkeitsabhängig und oder kann sich auch über Tagesform oder über Lebensabschnitte oder über unterschiedliche Lebensphasen krass voneinander unterscheiden. Also es gibt ja Leute, die brauchen im Job Sicherheit, damit sie in der Freizeit Fallschirm springen können. Es ist aber auch so, dass es Leute gibt, die irgendwie im Beruf Aufregung brauchen und in einem Startup arbeiten oder sich selbstständig machen oder irgendeinen sehr risikoreichen Job wahrnehmen. Und für die ist es dann vielleicht sicher im Ausgleich wichtig, Sicherheit und Vorhersagbarkeit, Stabilität, Kontrolle, Komfortzone in Beziehungen oder in Hobbys zu erleben.
Und letztlich geht es ja immer um eine Balance. Also das Wichtige ist, dass dem Menschen ist ja meistens nicht alles bewusst. Insofern sind einem auch nicht die Bedürfnisse immer bewusst oder gegenwärtig klar, dass in der Situation, was eigentlich gerade irgendwie verändert, gestillt, befriedigt etc. werden müsste. Und diese dichotome Thematik ist ja eigentlich, dass die gar nicht vereinbar sind. Und wenn wir jetzt eben sagen, ein Kontinuum oder ein Pol oder eine Polarität, dann geht man eben ja eigentlich von einem eben Gegensätzlichkeit aus, die man aber logischerweise unbewusst eigentlich beide gerne immer mal wieder antriggern will. Also das heißt, dass dem Seelischen ist diese Grunddynamik des, sag ich mal, eher sowas Paradoxen, was wir ja immer wieder erleben, wie du gerade gesagt hast, dass sich vielleicht unterschiedliche Themen mischen und wir die eben nicht zur selben Zeit gerade gefühlt aufgedröselt kriegen, dann würde man eher von so einer Grundparadoxie sprechen. Und da glaube ich, das finden wir immer angenehmer, in so einer Dynamik zu denken, als natürlich in so radikalen Schwarz oder Weiß oder so, weil wir immer unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Phasen des Lebens, logischerweise unterschiedliche Sachen präferieren. Wenn man vielleicht ganz jung ist, kann man vielleicht auch so richtig, ne, Backpacking, das ganze Leben, erstmal denkt man, ich bin nur noch aus dem Rucksack unterwegs, und das findet man vielleicht plötzlich von einem Tag auf den anderen irgendwie gar nicht mehr so fasziniert, würde so am liebsten irgendwie, um deiner Fantasie zu bleiben, irgendwo auf dem Land wohnen und so ganz ruhig und besonnen, sich nur noch um den Garten zu kümmern. Und das sind natürlich dann auch Lebensphasen und die sich dann eben auch mischen können.
Genau, neben den Sicherheitsbedürfnissen gibt es ja dann auch noch soziale und Individualbedürfnisse. Soziale Bedürfnisse beziehen sich auf Bindung und Zugehörigkeit, Gruppenanschluss, Ähnlichkeit zu anderen Menschen, mit denen man dann ein Verbindungsgefühl hat und sich auch angenommen fühlt. Und Individualbedürfnisse gehen dann eher in die Richtung von Selbstwerterhöhung und Anerkennung, also auch viel Lob für das zu bekommen, was man leistet oder wer man ist, und auch eine gewisse Bedeutsamkeit in seiner individuellen Person, ganz unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit, zu erlangen.
Ist das auch wieder sind das auch wieder gegensätzliche Pole, oder steht das für sich? Weil ich jetzt auch denken würde, wenn ich irgendwie das mich selber herausstellen möchte und gleichzeitig Zugehörigkeit erfahren will, das kann sich ja auch ausschließen, oder?
Total, und das ist ja dann auch so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Also häufig haben wir das zum Beispiel, dass Leute zu uns in die Beratung kommen und eigentlich gerne ein bisschen mehr Karriere im Sinne des Aufstiegs auf der Karriereleiter machen wollen würden und Lust haben, irgendwie eine individuelle Stellung zu bekommen, sprich vielleicht eine Führungsposition einzunehmen oder mehr Verantwortung zu haben, und dann aber in einem inneren Gewissenskonflikt sind, weil sie sich vielleicht nicht trauen, ihre derzeitige Gruppenzugehörigkeit aufzugeben oder vielleicht auch dann Angst zu haben, nicht mehr anerkannt zu werden, wenn sie sich jetzt in einer besonderen Art und Weise mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen herausstellen. Also das sind auf jeden Fall manchmal auch Dichotomien, die zu inneren Zerrissenheiten führen können, wenn man das eben nicht mal für sich selber so aufdröselt, was wir dann in der Beratung auf jeden Fall machen würden, ne? Weil dieses Bedürfnis, eine individuelle, eine besondere Position zu erlangen, natürlich automatisch auch den anderen Pol mit anspricht, nämlich wie viel von meiner bisherigen Zugehörigkeit kann ich entweder fallen lassen oder wie kann ich das so kommunizieren, dass es für mich gefühlt kein Gegensatz ist.
Das ist ja eigentlich ein Klassiker, ne? Ein Beratungsklassiker, dass Leute aufsteigen und dann auf einmal ihre ehemaligen Kollegen unter sich haben in der Hierarchie.
Genau, Schornsteinaufstieg nennt man das. Mhm.
Genau, was sind denn Selbstverwirklichungsbedürfnisse? Jetzt sind wir ja schon an der Spitze der Maslow'schen Pyramide angekommen. Da reden wir ja eigentlich immer drüber in unseren Folgen. Johann, mach du doch mal weiter.
Ja, ich glaube, wenn man so einen Podcast aufnehmen darf, ist das schon fast Selbstverwirklichung, oder? Also ja, das ist natürlich ganz individuell. Klassisch würde man überhaupt erstmal in diesem Modell ja davon ausgehen, dass man quasi die Ehre hat oder den Raum, aufgrund, dass man diese Ebenen, die anderen Ebenen ja schon erklommen hat, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Wenn man das natürlich nicht so 1, 2, 3, 4, 5 sieht, sondern eher eben wieder in diesem dynamischen Modell oder in diesem Dichotom oder von Polaritäten, dann wäre Selbstverwirklichung natürlich ein Thema, wo wir heute ja in der Kultur uns alle fragen, hey, was macht denn eigentlich Sinn? Und diese Sinnfrage ist dann natürlich die komplexeste im Sinne dessen, dass wir das nicht genau wissen eigentlich, welche Bedürfnisse da ganz klar im Vordergrund stehen, sondern müssen das manchmal erstmal herausfinden. Und da können wir dann logischerweise ins Spiel kommen, indem man eben sagt, hey, da mache ich meinen geschützten Rahmen auf oder Raum auf, indem man sich austauscht und schaut, was sind eigentlich gerade jetzt meine Bedürfnisse und wie kann ich vielleicht noch besser schauen, was mir wichtig ist im Leben.
Also bei Selbstverwirklichung geht es ja genau in unserem Arbeitskonzept auch immer um Persönlichkeitsentwicklung und inneres Wachstum. Also eigentlich so diesen Weg der Individuation zu beschreiten, nämlich zu unterscheiden zwischen den Anforderungen, die durch Rollen oder durch ein Umfeld an mich gestellt werden, und dann aber auch auf der anderen Seite der Unterscheidung die eigenen inneren Bedürfnisse der Selbstwerdung, also der Selbstwertaktualisierung, der eigenen autonomen Lebensgestaltung in Betracht zu ziehen. Und das ist, genau wie Johann gesagt hat, ein total schwieriger Prozess, weil einem das ja eben nicht immer so bewusst und so greifbar ist, ne? Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter zurückgeht, nochmal zu sagen, dass so eine Balance von bestimmten Grundbedürfnissen wichtig ist, um eine Lebenszufriedenheit zu erlangen, dann ist gerade dieses Thema von Autonomie und Selbstverwirklichung, also Unabhängigkeit, Freiheit, selbstbestimmt zu entscheiden, im Sinne des eigenen Wachstumsprozesses total wichtig. Demgegenüber steht aber eben auch immer dieses Bindungsthema. Und es ist ja so, dass diese Balance, also dieses Gleichgewicht, besonders in der Kindererziehung deutlich wird. Denn man hat festgestellt, dass wenn es ein gutes Gleichgewicht gibt aus Bindung und im Sinne der guten Abhängigkeit, also dem Kind klarzumachen, dass es immer mit Hilfe rechnen kann, dass die Eltern immer hinter ihm stehen, dass es immer aufgehoben ist und vertrauen kann auf der einen Seite und dass es auf der anderen Seite aber auch ermutigt wird, Herausforderungen anzunehmen, in die Selbstständigkeit zu gehen, sich auch vielleicht dem Wettbewerb oder äußeren Ansprüchen zu stellen, dann ist das, was auf jeden Fall im späteren Leben den stabileren Selbstwert kreiert, der dann eben auch ermöglicht, dass man zwischen Nähe und Distanz gut für sich unterscheiden kann.
Und man merkt ja auch bei Kindern, dass das manchmal so eine Zerrissenheit ist, ne? Zwischen eben, ich habe eigentlich ein Bindungsbedürfnis und eigentlich möchte ich alles alleine machen. Das kann ja auch manchmal ganz schön zu eben so also ein aufreibendes Gefühl sein. Ne? Das merkt man ja total bei Kindern, die gerade in dieser Autonomiephase stecken.
Total, man geht ja auch in der Bindungstheorie davon aus, dass eigentlich umso sicher man verbunden ist oder sich gebunden fühlt als Kind, also manche nennen es auch Urvertrauen. Was übrigens spannend ist, dass jetzt immer mehr rauskommt, dass es fast reicht, dass das eine stabile Verbindung ist und dass das nicht unbedingt die Eltern sein müssten, wenn es zu Hause hart hergeht.
Die gute Sportlehrerin oder...
Ja, oder die Großmutter oder der Großvater oder die Tante oder der Onkel. Aber wichtig ist eben, dass es eine sichere Verbindung gibt, die eben auch konstant verlässlich ist. Das ist ja für Kinder besonders spannend und dann in der Bindungstheorie eben dadurch, dass man dann eben gesichert ist, man einfach besser seine Bedürfnisse erkennen kann und nicht so sehr davon abhängig ist, logischerweise, wie die anderen Beziehungen funktionieren oder dass man eben guckt, was wird gerade erwartet.
Genau, und wenn das nicht so gut funktioniert, dann kann man auch immer wieder so Nähe- und Distanzkonflikte im späteren Leben feststellen. Also entweder auf der Ebene von Liebesbeziehungen oder Freundschaften, aber auch im Job kann das zum Beispiel der Fall sein. Also wenn ich jetzt zu stark auf dieses Zugehörigkeitsthema ausgerichtet bin und persönlichkeitstypisch vielleicht eher daran orientiert bin, den anderen zu gefallen, dann kann es natürlich auch so in die Ebene von sozialer Erwünschtheit gehen oder dass man auch sehr starke Angst vor Ausgrenzung hat, was vielleicht dazu führt, dass man überhaupt gar nicht mehr in der Lage ist, die Ich-Bedürfnisse, also die, die für die Autonomie stehen, wirklich zu äußern. Und das haben wir halt auch häufig in der Beratung, dass Leute zu uns kommen, die dann vielleicht so stark service- und dienstleistungsorientiert in ihrem Job sind, dass sie sich gar nicht mehr trauen, überhaupt eigene Grenzen zu aktualisieren oder zu sagen, hey, nach 6 Uhr kann ich eben nicht oder am Donnerstag habe ich einen Yogakurs oder ich möchte meine Kinder aus der Kita abholen. Also,
und das ist dann, weil die nicht sicher gebunden sind, also dass die dann so viel mit Bindung noch zu tun haben oder woran liegt das jetzt?
Nee, also können wir nicht monokausal so zurückführend pauschal äußern. Ich wollte nur sagen, dass in diesem Konflikt zwischen oder in dieser Dichotomie zwischen Bindung und Autonomie eben dann auch immer die Nähe- und Distanzkonflikte angesiedelt sind. Also das muss sich auch jetzt nicht nur auf bestimmte Persönlichkeitstypen beziehen, das kann sich auch auf Lebensphasen beziehen. Also wenn ich zum Beispiel am Anfang im Job sehr stark darauf ausgerichtet bin, den Bedürfnissen des Umfelds zu entsprechen und mich eben sehr stark anpasse und sehr stark in dieses Bindungsthema gehe, dann kann es vielleicht auch sein, dass ich nach einer Zeit innerlich rebelliere und denke, so, also jetzt ist auch mal wieder Zeit, dass ich meinen eigenen Bereich irgendwie für mich aufmache und dass ich Verantwortung übernehme. Das kann man auch in Liebesbeziehungen zum Beispiel feststellen. Am Anfang ist natürlich die Tendenz eher symbiotisch und auf Ähnlichkeit und Gleichheit ausgerichtet. Und dann gibt es ja diese Phase, in der dann Paare anfangen zu streiten und das dann als ganz furchtbar empfinden und jetzt vielleicht irgendwie das Qualitätssiegel der Liebe verloren zu gehen scheint. Und letztendlich ist das aber nur eine Bewegung aus diesem eben sehr symbiotischen Näheverhältnis heraus, wieder in das gesunde Bedürfnis zu sagen, okay, ich habe auch mein eigenes Leben, ich bin auch mein eigener Mensch. Und das kann man ja sowohl im Job haben, als auch in Freundschaften, als auch, wenn man jetzt irgendwie politisch engagiert ist oder so. Also dieses Nähe- und Distanzthema finden wir, stellt halt einfach so ein ganz gutes Beispiel dafür dar, wie man zwischen Autonomie und Bindung hin und her geht.
Eine gewisse Ruhe und Versöhnung bekommt es ja dann, wenn man einfach sagt, hey, das ist sozusagen immer beides gleichzeitig wirksam. Also im menschlichen grunddynamischen Modell gibt es gar nicht nur das eine oder das andere. Also total. Das Dichotome ist ja letztlich ein Konstrukt und da wir vermeiden würden, in Schwarz-Weiß-Denken abzudriften, ist es total wichtig zu wissen, das ist einfach eine Polarität, die wir immer in uns tragen. Das geht uns selber auch so. Also weil wir gerne vorne am Flipchart stehen oder hier was sozusagen als Podcast aufnehmen, nehmen wir uns ja den Luxus raus, da Zeit mit zu verbringen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch ständig mal eigene Themen damit haben, die uns nicht eben immer bewusst sind.
Und das für sich rauszufinden und dann in eine Balance zu gehen, die in der entsprechenden Lebensphase den eigenen Neigungen entspricht, ist ja die totale Herausforderung, ne? Also was wir zum Beispiel auch häufig als Klienten vor uns sitzen haben, sind junge Eltern, die dann in einer sehr bindungsintensiven Phase des ersten Jahres der Kindererziehung vielleicht manchmal auch so einen inneren Rappel kriegen und die alte, autonome, erwerbstätigen Rolle oder Identität vermissen und dann da das Gefühl haben, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass Bedürfnisse eben das Gefühl eines Mangels oder das Erleben eines Mangels darstellen, dann das Gefühl haben, oh Gott, ich bin gar nicht mehr ich selbst, aber das stimmt nicht, sondern es ist einfach so, dass man eben jetzt im Extrem eine Seite seiner selbst ausgelebt hat. Und es gibt natürlich trotzdem verschiedene Persönlichkeitsunterschiede, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jeder Mensch eigentlich so Unlustvermeidung, also Leid verringern zu versucht und Lustgewinnung als Bedürfnis hat, sprich Freude erhöhen möchte, dann ist es natürlich so, dass bestimmte Typen sehr viel mehr Motive auf der Ebene der Individualität haben und das kann man ja auch unterschiedlich ausleben. Also dann gibt es vielleicht einen Persönlichkeitstypus, der damit beschäftigt ist, seine Individualität durch künstlerisches Schaffen oder durch Besonderheit im Aussehen oder in der Art zu sprechen oder in seiner beruflichen Orientierung sucht. Dann gibt es auch Leute, die dieses Individualprinzip vielleicht eher dadurch ausleben, dass sie Selbstversorger sind und autonom leben. Und dann gibt es andere, die dieses Autonomie-Thema viel über Stärke, über Macht oder Kontrolle ausleben. Also es ist sehr facettenreich, wie man vielleicht auch ein Bedürfnis dann für sich selber erfüllt.
Dieses Bindungsbedürfnis ist ja total spannend. Es gibt ja auch Leute, die brauchen das gefühlt nicht so sehr. Aber ihr habt uns ja jetzt aufgeklärt, dass das in jedem Menschen ist, in unterschiedlicher Ausprägung. Aber es gibt ja auch Leute, die leben so ein bisschen eremitenmäßig, so sehr isoliert und sind ja deshalb nicht unbedingt einsam oder unzufrieden. Also gibt es das auch, dass man einfach nicht so ein großes Zugehörigkeitsbedürfnis hat?
Genau, die Unterschiede sind definitiv in der Schattierung zu finden. Aber es ist ja auch nicht unbedingt so, dass eine Bindung immer zu einem anderen Menschen unbedingt stattfinden muss, sondern man kann ja auch das Gefühl von innerer Bindung, Jörn hatte gerade schon Urvertrauen angesprochen, oder das Gefühl von Bindung in vertikaler Form, also dass man vielleicht einen starken Glauben hat oder dass man vielleicht eben nur ein oder zwei Bezugspersonen hat. Und nur weil ein Verhalten darauf Rückschlüsse zu ziehen vermag, dass man das nicht leben würde, heißt das ja nicht, dass man das Bedürfnis nicht hat, ne? Also das ganz große Thema ist ja, dass manchmal uns eben nicht bewusst ist, wonach wir uns eigentlich sehen, oder dass wir eventuell zu viel Angst haben, um das Bedürfnis zu kümmern oder diesem inneren Drang nachzugehen.
Das heißt, wir leben einfach in einem dauerhaften Mangelzustand, wenn wir unseren Bedürfnissen, also wenn wir die vielleicht nicht erkennen und dem dann auch nicht folgen. Also das kann auch passieren, oder?
Ja, auf jeden Fall zeitweise, ne? Also eine klassische Krisensituation oder eine Schwellensituation ist ja so, dass man immer Angst hat, das Alte aufzugeben, weil man das Neue noch nicht kennt. Und das ist zum Beispiel so eine Dichotomie von Sicherheit und Abenteuer. Also jetzt sagen wir mal die Schwellensituation von ich gehe zur Schule und lebe in meinem Elternhaus zu, ich mache eine Ausbildung und gehe studieren. Das ist auf jeden Fall so, dass man dann einen inneren Konflikt hat zwischen wie viel Sicherheit brauche ich eigentlich oder wie viel Stabilität und wie viel Unabhängigkeit oder Abenteuer kann ich auch wählen. Und deshalb ist es eben so wichtig, auch im Leben immer zu schauen, okay, in welcher Phase befinde ich mich gerade und lebe ich entsprechend meiner Neigung. Heißt, wenn ich zum Beispiel etwas Neues beginnen möchte in meinem Leben, vielleicht einen neuen Job oder die Selbstständigkeit wagen will oder umziehen möchte oder mich gerade getrennt habe oder so, dann muss man ganz wichtig schauen, hey, wo liegt denn vielleicht auch auf der anderen Seite die Basis der Sicherheit, der Vorhersagbarkeit, der Anbindung, all dessen, was mir dann immer noch genug Boden und Haftung und Urvertrauen, also so eine Wurzelstärke gibt. Denn niemand lebt in der vollen Flexibilität und ist jetzt total freies Radikal. Also da wird man immer Lebensbereiche finden, die das dann unterstützen, dass man auch noch das innere Gefühl von Aufgehobensein hat.
Wir haben ja hier auch ganz, ganz junge Kunden, die genau gerade eben aus der Schule raus ins Leben gehen. Und da stelle ich auch ganz oft fest, dass die so ein bisschen dann die Sicherheit zum Beispiel suchen, indem sie mit irgendwie zwei guten Freunden aus der Schule in eine WG ziehen nach Berlin oder so und dann da gemeinsam quasi ins Abenteuer ziehen und dann noch diese Sicherheit von zu Hause in ihrer neuen Wohnung da haben. Oder jedes zweite Wochenende nach Hause fahren, habe ich am Anfang auch gemacht. Und das dann immer so zurückholen nochmal. Ne?
Dieses genau, Gefühl. Und nur weil man zum Beispiel jetzt vielleicht ein Typ ist, der generell eher sicherheitsorientiert ist, also das vorhersagbare Prinzip und vielleicht auch damit verbunden das Bindungsprinzip stärker für sich im Vordergrund hat, heißt das ja nicht, dass man nicht auch risikobereit sein kann oder das Abenteuer suchen kann. Das bedeutet nur, dass wenn ich zum Beispiel jemand bin, der im Leben eher mit Angst zu kämpfen hat und auf Sicherheit deshalb ausgerichtet ist, also die Dinge kontrollieren möchte oder eben viel Planungssicherheit in seinem Leben herstellen möchte, dann bedeutet das, dass das Seelische dieses Bedürfnis erst erfüllt haben muss, bevor es sich dann aus seiner Komfortzone rauswagen kann. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wenn jetzt ein solch angesprochener Typus einen sehr unsicheren Job hat, bei dem quasi immer jeden Morgen neu gesagt wird, wo er jetzt hinfliegen muss oder was der Kunde will oder so, dann bedeutet das vielleicht, dass man im Privatleben überhaupt gar keine Kraft mehr hat, vielleicht was Abenteuerlustiges zu machen oder einen abwechslungsreichen Alltag gestalten zu können. Wenn ein solcher Typus aber, sagen wir jetzt mal im Extrem, eine Verbeamtung hat oder zum Beispiel Lehrerin ist oder so, dann kann das bedeuten, dass dieses Sicherheitsthema so befriedigt ist, dass man dann die Kraft hat und auch die Lust vor allen Dingen, in anderen Lebensbereichen sich ganz anders auszuleben.
Und die Big Wave Surfer, die eigentlich Sportlehrer sind.
Ja, genau. Und wir glauben eben, dass es genau darum geht, diese Bedürfnisse für sich zu erkennen und herauszufinden, in welcher Balance man sie leben möchte.
Es gibt ja hier noch so eine schöne Dichotomie, Arbeit und Spiel. Johann, kannst du da noch mal ein bisschen mit ein paar Beispielen unserer Hörerschaft Dichotomie näher bringen?
Mir war eben noch aufgefallen, dass glaube ich, wir dürfen nicht natürlich den Fehler machen, dass die Bedürfnisse einem immer allgegenwärtig bewusst sind, sondern was wir hier natürlich machen, ist, dass wir eine Beobachtung anstellen, dass eben wir eigentlich darauf hinweisen wollen, dass man seinen Bedürfnissen mehr auf die Spur kommt, weil man zum Beispiel feststellt, dass paradoxerweise die heutige Jugendkultur, gibt es Studien drüber, obwohl sie jetzt mal außerhalb des Viruses ja viel mehr Flexibilität, mehr reisen dürfen, mehr reisen könnten, deutlich mehr, gleichzeitig mehr Anspruch auf Sicherheit haben, was man nie gedacht hätte. Also und deswegen war da ein Beispiel ja im Sinne von Arbeit und Spiel, könnte man jetzt auch sagen, dass eben vieles im Vordergrund vielleicht sehr spielerisch aussieht, apropos Start-up-Welt, was aber hintergründig gar nicht unbedingt immer nur so locker und leicht ist. Das stellen wir auch wieder fest. Also da müsste man immer gucken, durch welches, also wie zeigt sich dann da Arbeit und wird es einfach eben quasi spielerischer dargestellt als
weil
Unternehmenskultur.
Weil wir ein Sweatshirt anhaben und einen Kicker
zum Beispiel,
bestehen.
Weil wir uns eben mehr duzen und dadurch mehr Verbindung zumindest erstmal vordergründig aufbauen. Gleichzeitig das aber natürlich für jemanden, der eigentlich gefallen will, viel größeren Einfluss hat, als wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr über sie abgrenzt oder ähnliches. Und insofern gibt es da deutlich unterschiedliche Ausprägungen.
Und in der Startup-Kultur ist es in manchen Bereichen ja auch total spannend zu sehen, dass eben dieses spielerische Element, also dieses enthusiastische, positiv ausgerichtete, die Zukunft gestalten wollende, kreative, damit aber auch eben wesentlich weniger vorhersagbare, auch in der Arbeitskultur stark etabliert ist oder sogar in den Räumen oder in der Art zu arbeiten. Und das ist für jemanden, der vielleicht an einer kontrollierten Leistungserbringung interessiert ist, also für den Ordnung, Regeln und Absprachen total wichtig sind, eventuell eben Stressor, weil dieses Bedürfnis nach Produktivität in vielleicht eher perfektionistisch ausgerichteten Persönlichkeiten ganz anders ausgeprägt ist. Ne? Und das Spielerische heißt ja nicht, dass es nicht produktiv wäre, es wäre nur ein anderer Ansatz, sich mit der Arbeit zu beschäftigen. Und für jemanden, der ein sehr pflichtbewusstes, gewissenhaftes Arbeiten bevorzugt, muss er sich dann überlegen, ob dieses Bedürfnis in einer solch flexiblen Arbeitsumgebung überhaupt gestillt werden könnte und damit überhaupt Wohlbefinden hergestellt werden könnte. Denn darum geht's ja letztendlich. Wie fühle ich mich eigentlich wohl? Und was wir in unserer Beratung vor allen Dingen auch machen, ist eben Menschen so mit ihren inneren Bedürfnissen, mit ihren Motiven, mit dem, was ihnen wichtig ist, in der entsprechenden Lebensphase so in Kontakt zu bringen, dass man das über die unterschiedlichen Lebensbereiche in eine Balance kriegen kann, die dann zu einer Zufriedenheit, zu einer inneren Ruhe und zu dem Gefühl von Ausgeglichenheit führen kann.
Ich sage da meinen Kunden häufiger mein eigenes Beispiel hierzu. Hier haben wir ja irgendwie so einen sicheren Rahmen. Also ich weiß, was am Ende passieren muss. Ich weiß, wann ich da sein muss. Ich weiß, dass hier ein Kunde auftaucht, der von mir gerne beraten werden möchte. Bin ich sehr dankbar für. Und was dazwischen aber passiert, ist irgendwie schon, da wird schon mein Spiel und Spaß und Kreativitätsbedürfnis sehr gestillt, weil ich da eigentlich ja machen kann, was eben in dem Moment sich gut anfühlt und bin dann voll im Flow.
Genau. Und was man abschließend vielleicht noch sagen kann, ist, dass dieses Gefühl nach Wachstum, also nach Individuation, dieses Bedürfnis meine ich, dass das eigentlich allen Leuten gemein ist. Also jeder hat, wenn es um das eigene Glücksempfinden geht im Leben, ein ganz großes Bedürfnis, persönlich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit und auch des eigenen Selbstwertgefühls. Und deshalb geht es in der Beratung ja vor allen Dingen auch darum, zu gucken, wie kann ein Mensch denn innerhalb seines Potenzials weiter wachsen? Also wie kann er oder sie ihre Talente nutzen und das Gefühl haben, immer mehr die Person zu werden, die er oder sie eben gemeint ist zu sein?
Und vielleicht können wir abschließend unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein paar Fragen mit auf den Weg geben, wie kann man sich denn selber ganz gut annähern an diese Frage?
Genau, das, was wichtig dann auch ist zum Thema Wachstum ist, was wir ja häufig zu großer Irritation führen, ist, dass ja Wachstum so ein Label ist und ein bestimmtes Bild auslöst. Und da wäre es eben wichtig, was würde das für mich eigentlich bedeuten? Weil ganz wir genau. Schon einige, die sind im Grunde total glücklich in ihrem Job und in ihrer Stelle, nur die sozusagen momentan das Umfeld einem eben suggeriert,
Purpose.
Jeder muss sich gerade verändern, ja. Jeder braucht dies oder jenes. Und da wäre es schon wichtig, eben nochmal zu fragen, eben was würde ich zum Beispiel gern noch lernen? Eben wir sagen natürlich auch immer, was tut mir gut und welchen Aspekt meiner Persönlichkeit beziehungsweise meines Lebens möchte ich mehr Aufmerksamkeit und Energie widmen oder stärken, weil das wäre auch die Frage. Vielleicht kann ja ein eher, sage ich mal, routinierter Job auch total viel Sicherheit geben, wenn man logischerweise sagt, hey, das tut mir gut. Wenn man natürlich die ganze Zeit gegen was anarbeitet, was einem eigentlich nicht besonders oder was einem nicht gut tun soll, dann wäre es ein bisschen selbsttorpedierend.
Genau, und deshalb ist die Frage, was ist für mich persönlich eigentlich ein erfülltes Leben? Also was gibt meinem Leben Sinn? Und da spielen eben die Bedürfnisse in ihrer Beleuchtung und wir hoffen damit heute eine kleine Inspiration gegeben zu haben, eine ganz entscheidende Rolle. Also wir möchten dazu ermutigen, einmal nach innen zu gehen und sich zu fragen, hey, auf der Ebene der Bedürfnisse, was brauche ich? Habe ich ein Gefühl oder ein Erleben von Mangel und wie möchte ich den vielleicht beheben? Und da nochmal zu schauen in Bezug auf die jetzige Lebensphase und auch auf die unterschiedlichen Lebensbereiche.
Vor allem unabhängig vom Umfeld.
Ganz
das
genau.
Das ist das Schwierigste an der Sache. Sehr schönes Schlusswort. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und danke hier auch an die Unterstützung im Background. Und wir kriegen ganz viele tolle Fragen von euch zugeschickt und Anregungen und Themenvorschläge. Bitte macht das unbedingt weiter. Wir beantworten das alles total gerne. Immer an voninnennachaußen@struss-und-klausen.de oder einfach eine Direct Message bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Ach so, Bewertungen auf Apple Podcasts sind natürlich auch immer sehr erwünscht und wir freuen uns da riesig drüber. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.